Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, da hier zu sein. Ich freue mich auch, dass es hier warm ist. Ja. Das ist auch eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, als wir Gemeinde in Berlin gegründet haben, dass manche Nichtchristen, die kamen, ihre größte Angst war, sie werden in die Kirche gehen und sie werden dort frieren, weil das so ihre Kindheitserinnerung ist. Kirchen sind diese alten Gebäude aus Stein und das bekommst du nie wahr. Und ich freue mich auch, dass Edeltraut wirklich dieses neue Hörgerät bekommen hat. Wenn das Hörgerät einen Namen hätte, dann müsste es Isaac heißen.
Ja, das ist gut, wir haben noch keinen.
wir haben noch keinen. Isaac, weil Gott hört. Der zweite Sohn von Abraham. Ihm wurde der Name gegeben, Gott hört. Weil er eben auch das Leid und so das hört. Das geht auch, ist er in die gleiche Familie mit der gleichen Geschichte, wie die Jahreslosung ist. Der Gott, der dich sieht. Oder der Gott, ja, der mich sieht. Die Geschichte dieser Verheißung ist es, dass Jahreslosung findet man ja in Genesis 16, 13, also 1. Mose 16, 13. Im Kapitel 15, also davor, verspricht Gott Abraham, damals hieß er noch Abraham, erhabener Vater, nicht Abraham, nicht Vater der Menge, wie er dann später von Gott umbenannt wurde. Er verspricht ihm wieder, dein Lohn wird groß sein und so weiter. Und Abraham klagt Gott sein Leid und er sagt, wofür versprichst du mir das aus? Mit mir stirbt meine Familie aus. Was soll der ganze Segen so für mich? Weil ich habe keinen, dem ich das weitergeben kann, mein Knecht wird alles erben. Und Gott verspricht ihm schon da, doch, es wird eine Zeit kommen, doch du wirst Nachkommen haben. Das heißt, auf dieser Verheißung basiert jetzt diese ganze Geschichte oder basiert auch dieses, der Gott, der mich sieht. Aber auf dem Hintergrund dieser Verheißung entfaltet sich ein Drama des Unglaubens. Das heißt, manchmal ist es ja so mit uns Menschen so, dass wir etwas Großes erwarten, etwas steht an, etwas ist uns versprochen und wir können diese Wartezeit nicht ertragen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals auf YouTube, glaube ich, gibt es noch diese Filme, es gibt ein psychologisches Experiment, auch mit Kindern, wo ihm gesagt wird, wird ein Schokokuss, Dickmanns oder wie sie jetzt heutzutage offiziell heißen, politisch korrekt, auf den Tisch gelegen gesagt, du kannst das jetzt haben oder wenn du 5 Minuten wartest, bekommst du 2. Und es ist interessant, manche gehen sofort weg und andere halten es wirklich aus, weil diese Verheißung, wenn ihr das durchhaltet, werdet ihr mehr bekommen, als was ihr jetzt habt. Aber spannend ist es zu sehen, wie manche Kinder damit sie greifen, dann halten sie sich den Mund zu und so weiter. Es ist auch so, menschlich betrachtet, so im Neudeutsch, wie es so schön heißt, Change Management. Wie geschieht Veränderung? Da ist das auch ähnlich. Du bist an diesem Punkt in deinem Leben. Und irgendwie entfremdest du dich von dem. Oder irgendwas ist nicht mehr so, wie es sein soll. Und du fühlst dich hier nicht mehr zu Hause. Und dir ist versprochen worden, aber du wirst hier ankommen. An diesem Punkt wirst du wieder Glück oder Zufriedenheit und so weiter leben. Aber du bist hier. Abraham wurde versprochen, du bist hier. Aber guck mal, ich will dich hier hinführen. Du hast keine Kinder, du hast keine verheiratet, du bist reich und so weiter und ich verspreche dir mehr Segen. Aber Abraham heißt, aber irgendwie, es fehlt hier was. Wem soll ich das geben? Und Gott sagt, komm, du wirst Vater vieler Völker sein und so weiter. Das Schlimmste bei den Menschen, bei uns ist das, zwischen dem Punkt, wo du dich nicht mehr zu Hause fühlst und dem, wo du ankommen möchtest, gibt es ein Niemandsland. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wie lang dieses Niemandsland ist. Aber das Schlimme ist, du musst dieses Niemandsland aushalten. Wir haben alle schon irgendwie verschiedene Arten und Weisen, wie wir damit umgehen. Aber dieses, der Gott, der mich sieht, diese Verheißung, was ja ein total wunderschönes Ding, man könnte natürlich sagen, wenn die Stasi mich sieht, jeden Tag, und wenn es einen Hausmeister gibt, der alle nachspioniert, das ist nicht Schönes, weißt, wenn der mich sieht. Bei Gott ist er, ja keine Stasi. Von seinem Charakter ist er vollkommen. Er will uns Gutes. Es ist überhaupt kein Problem, dass er jemand ist, der mich sieht. Diese Verheißung, der Gott, der mich sieht, steht mittendrin in einem Drama des Unglaubens. Und sowas finden wir oftmals in der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch Jeremia 29,11 ein Begriff ist. Einer der meistzitierten Verse der Bibel. Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und denkst so, boah, was irgendwie so schöner kann es gar nicht sein. Aber dieser Vers ist mitten in eine Gerichtsbotschaft eingepflanzt. Gott sagte, auf mich könnt ihr euch verlassen. Wenn ich sage, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr Segen erleben. Verabschiedet euch von mich, dann wird mein Gericht euch treffen. Und in Jeremia ist es so, dass Gott zu Volk Israel sagt, ihr habt mich so was von in die Tonne getreten. Mit mir wurdet ihr nicht zahm, auf die Propheten habt ihr nicht gehört. Und ich hab lange gewartet, lange Geduld mit euch gehabt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da. Ihr werdet euer Königreich verlieren, ihr werdet ins Exil geführt werden, es wird euch dreckig gehen. Und mittendrin in dieser Gerichtsbotschaft ist Jeremia 29,11. Aber meine Pläne für euch sind Pläne voller Hoffnung und voller Zukunft, nicht des Unheils. Es gibt nie im Alten Testament eine Gerichtsprophetie oder eine Gerichtsbotschaft ohne Licht am Ende des Tunnels. Versteht, wenn Gott sagt, auf mich könnt ihr euch verlassen, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Und wenn ihr Böses gesät habt, wenn ihr mich verlassen habt, es wird euch das treffen, was ich zugesagt habe, weil das mein Charakter ist. Um meines Namens willen halte ich das aufrecht. Es wird euch das Gericht treffen, aber schaut mal, meine Pläne für euch sind eigentlich anders. Ich will euch eine Zukunft geben, ich will euch Hoffnung geben, ich will euch Segen geben. Und so das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist auch so die Jahreslosung, das Licht am Ende des Tunnels. Was entsteht mit diesem Unglauben? Sarah und Abraham können es nicht ertragen, in diesem Niemandsland zu sein. Verzweifelt an der jetzigen Situation. Eine Hoffnung ist ihnen vorhergesagt. Aber dieses Niemandsland. Und Sarah beschließt, dagegen was zu machen. Und deshalb sage ich, das Drama des Unglaubens. Der Mensch greift zu einer Lösung, die für ihn Sinn ergibt. Und Sarah sagt, wie es damals üblich war, Leihmutterschaft ist ja nichts Neues. Sie sagt, wenn du meine Magd nimmst, Hagar, und mit dir ein Kind zeugst, boah, dann haben wir Nachkommen. Und Abraham sagt, keine Ahnung, was die gedacht haben. Keine Ahnung, was Hagar gedacht hat. Was da für menschliche Tragödie da herrscht oder was die da auftritt. Ja, der Text schweigt ja darüber aus. Man kann sich das vielleicht nur vorstellen. Aber so entsteht die ganze Geschichte. Das Problem auch mit uns Menschen ist, der Verstand rechtfertigt ja, was das Herz entschieden hat. Das heißt, irgendwo du bist hier, da bist du noch nicht angekommen. Was machst du zwischendrin? Und mein Verstand ist ein Meister darin, gute Gründe für etwas zu finden, was ich jetzt machen möchte. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, das Bescheuerste, was ich mal gemacht habe, war, ich hatte beschlossen, ich fange mit einer Diät an. Musste wirklich fit werden und musste gesund werden, wie gesund so leben. Und was habe ich am Vorabend gemacht? Ich habe da sowas von voll zugeschlagen beim Essen, weil am nächsten Tag machst du ja sowieso Diät. Und man denkt irgendwie gar nicht so über die Gründe, aber mein Verstand hat mir komplett eine Entschuldigung dafür gegeben, dass ich den Mist jetzt mache, weil irgendwie so werde ich es ja morgen anders machen. Das heißt, wofür sich mein Herz entschieden hat, mein Verstand wird dafür Rechtfertigung finden. Was Sarah sich da für eine Rechtfertigung ausgedacht hat,
Keine Ahnung, aber was sie kreiert hat, war ein Drama. Und das, woher sie kam, weshalb sie überhaupt diese menschliche Lösung vorgeschlagen hat, dass Abraham mit Hagar schlafen soll, war, dass sie nicht glauben konnte, dass das, was Gott versprochen hat, irgendwann auch eintreffen wird. Ich will eine Lösung für meine Herausforderung. Und je nachdem, wie wir gemacht sind, wollen wir eine schnelle Lösung oder wir lassen uns Zeit. Ich weiß nicht, wie du bist, wenn du noch Auto fährst oder so. Oder früher vielleicht. Wenn du von einem Stau hörst, was machst du? Fährst du von der Autobahn ab und suchst in der Umleitung oder bleibst du auf der Autobahn drauf? Ich bin von meiner Art und Weise, ich fahre runter. Das Gefühl, mir ist das Gefühl, mich zu bewegen, tausendmal lieber, als im Stau zu stehen. Meine Frau ist da komplett anders. Sophia sagt, will ja nicht so lange dauern oder komm, wird schon, wenn man das beides vergleicht, wird es wahrscheinlich auf das Gleiche hinauslaufen. Aber ich brauche die Bewegung. Ich suche mir eine Lösung. Weil Stillstand im Auto ist für mich, wozu hat man das Auto? Manchmal ist aber das Folgende richtig. Psalm 37, 7 sagt, halte Stille dem Herrn und warte auf ihn. Oder Psalm 46, 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist die Herausforderung, dass wir, wenn wir uns entfremdet haben, wenn wir uns irgendwie nicht zu Hause fühlen in unserem Leben an diesem einen bestimmten Punkt und wir wissen, eigentlich kommt da was, eigentlich ist da ein Ziel, dieses Niemandsland auszuhalten, in dem nicht eigene Lösungen finden zu wollen. Ich glaube, es ist ja immer so diese Gratwanderung zwischen ich tue nichts, weil Gott ist ja sowieso der Herr, oder ich tue alles, ja, und helfe ihm mal ein bisschen so in die Gänge zu kommen. In der Geschichte von Abraham und Sarai entsteht dieses Drama des Unglaubens und entsteht das Unheil. Sie schickt Abraham zu Hagar. Hagar wird schwanger. Und jetzt hat Sarah ein Problem. Weil Hagar macht sich lustig über ihre Herrin. Du hast es jahrelang versucht. Wenn Abraham zu dem Zeitpunkt so 85, 86 Jahre alt ist, ja, Sarah ist ein paar Jahre jünger, sie sagt, 80 Jahre oder 60 Jahre hast du es versucht, nix kommt, guck mal, beim ersten Mal, ich habe ein Kind oder ich bin schwanger. Und Sarah geht das so auf den Keks, was sie jetzt merkt, sie geht zu Abraham und sie beschwert sich bei ihm. Und sie sagt, das Unrecht, das ist 1. Mose 16, Vers 5, da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Wer hat sich das denn zuerst ausgedacht? Du bist schuld, Abraham. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass ich schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und sie verflucht ihn ja fast. Und Abraham aber sprach, Vers 6, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen. Dann und Sarai sie demütigte, floh Hagar von ihr. Das ist ein Drama. Entstanden aus einem Unglauben heraus, dass Sarai nicht glauben konnte, dass Gott wirklich einen Plan hat, was er versprochen hat, dass er das einhalten wird. Und auch wenn du nichts siehst, dass er trotzdem da ist und dass er liebt und dass er lebendig ist, dass er sie nicht vergessen hat. Weshalb es so lange dauert, keine Ahnung. Menschen, die zu Jesus kommen und dann gleich irgendwelche ihrer Laster abfahren von ihnen, rauchen nicht mehr oder sind nicht mehr drogenabhängig. Andere kämpfen damit. Weshalb es bei dem einen Menschen so ist und bei dem anderen so, kann keiner von uns sagen. Aber dass wir nicht aufgeben sollen, dass wir festhalten sollen an der Verheißung und nicht diese eigenen, unseren menschlichen Möglichkeiten suchen, wo, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich gang und gäbe war, diese Leihmutterschaft so durchzusetzen, wie Sarah es gemacht hat, es war nicht das, was Gott sich gedacht hatte. Und Sarah flieht. Hagar flieht, Entschuldigung. Hagar flieht. Und jetzt, auf dem Drama des Unglaubens, was finden wir? Wir finden den Trost der Anwesenheit Gottes. Sarah flieht, Hagar flieht in die Wüste. Und wer begegnet ihr dort? Der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn, er geht und er sucht sie. Und er steht, Engel des Herrn, fand sie beim Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her, wo willst du hin? Gott wusste das schon vorher. Der Engel des Herrn ist ein stehender Begriff im Alten Testament. Wenn der auftaucht, nehmen wir normalerweise an, es ist Jesus Christus der Herr. Weshalb? Weil ein Engel, wenn ihm Anbetung gebracht wird, weist es zurück und sagt, nur Gott allein darfst du anbeten. Engel weisen die Anbetung zurück. Der Engel des Herrn tut es nie, sondern er nimmt diese Anbetung an. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dieser Felsen aus dem Wasser fließt, das gesagt wird, dass Jesus Christus mitging, mit der Esel, als sie den Auszug aus Ägypten haben. Wir wissen, dass Gott zu finden ist. Die drei Männer, die zu Abraham gehen und sagen, Sodom und Gomorra werden zerstört werden. Der dritte bleibt und es redet wie Gott, wie der Herr höchstpersönlich. Und der Engel des Herrn, deshalb nehmen wir an, das ist Jesus Christus, weil er ist, er nimmt die Anbetung, die nur Gott zusteht, wirklich an. Also ist er mehr als ein Engel. Das heißt, in dieser Verzweiflung, mitten in diesem Unheil, taucht wieder Gott auf. Und er fragt, Hagar, was machst du hier? Es ist ja nicht so, dass Gott nicht wüsste, was sie dort macht. Aber manchmal ist es so, wie wenn wir mit Kindern umgehen oder mit Menschen, für die du Verantwortung hast. Du fragst sie manchmal, was machst du hier? Du hast ja schon gesehen, dass sie missbegangen haben. Du hast ja schon gesehen, dass die Kinder an die Süßigkeiten vorher gegangen sind und sich nach gleicher Hand voll gegriffen haben, obwohl sie das nicht durften. Und du fragst sie, was machst du hier? Es geht ja nicht darum, dass Gott möchte, dass Hagar jetzt erklärt, was passiert ist, weil Gott weiß es ja. Sondern es ist eine Frage, um auch zu schauen, hat sie begriffen, was passiert? Versteht sie das? Kann sie das in ihren Worten ausdrücken, worum es geht? Wenn ich das meinen Töchtern frage, was tut ihr hier? Will ich ja sehen, verstehen sie das? Verstehen sie, was passiert ist? Verstehen sie vielleicht auch die Lösung? Verstehen sie, welche nächsten Schritte sie tun sollten? Wenn sie missbegangen haben, haben sie ein Verständnis dafür, dass sie missbegangen haben? Versteht das? Und so, Gott, was machst du, Hagar, hier? Und woher kommst du? Und Hagar sagt, sie flieht. Und da bekennt sich Gott zu Hagar und sagt zu ihr, Vers 9, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Ismael ist der hört. Mitten in diesem Unheil erscheint Gott und begegnet Gott in seiner Herrlichkeit und Gnade dieser verzweifelten Frau, diesem verzweifelten Menschen, der auf der Flucht vor Misshandlung in die Wüste gekommen ist und dort praktisch in Einsamkeit aufgelaufen ist. Und mitten in diesem Unheil, der Gott, der mich sieht, das ist das, was Hagar dann ausruft und sagt, bei diesem Brunnen habe ich dich getroffen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mitten in meinem Unheil bist du nicht fern von mir. Mitten in meinem Drama bist du nicht fern von mir. Meine Tragödie kennst du. Und du begegnest mir. Und das Schöne ist wiederum, wer ist denn der Suchende? Es ist nicht, dass Hagar in die Wüste läuft und sagt, Gott, wo bist du? Sondern sie ist in der Wüste, denkt, sie versucht ihre Lösung zu finden für ihr Problem. Und Gott sucht sie. Und Gott begegnet ihr. Und Gott sagt, was machst du hier an diesem Ort? Und Gott tut das über Jahrtausende mit uns Menschen. Elia begegnet und fragt er, als er depressiv oder schon Selbstmordgedanken hat, fragt Gott ihn, Elia, was machst du hier? Und da kann Elia sein ganzes Herz ausschütteln. Gott, der weint. Jesus Christus auf dem Weg nach Jerusalem am Palmsonntag und er sieht die Stadt und er fängt an zu weinen und sagt, wie oft er habe ich dich zu mir holen wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Gott, der weiß, was die Tragödie, die Menschen, die wir haben. Und der darüber weint. Und diesen Gott, diesen Herrn, findest du in dieser Geschichte. Das ist dieses, du bist ein Gott, der mich sieht. In meinem Unheil, in meiner Tragödie, in meinem Drama. Gott hat uns Verheißung gegeben. Matthäus 6,33 sagte Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So werden alle diese Dinge euch zugefügt werden. Was sind alle diese Dinge? Was du zum Leben brauchst? Es gibt wenige so konkrete Verheißungen, aber eine dieser Verheißungen, die wir alle haben, ist dies, dass Gott sagt, Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht so versorgt wie eine Blume auf dem Feld. Und ihr seid viel mehr wert als eine Blume auf dem Feld oder ein Vogel irgendwo. Ich sorge für sie. Und weshalb will er annehmen, ich sorge nicht für euch? Ich lebe ja von Spenden. Und manchmal ist es dieser Kampf, was wird passieren, was wird nicht passieren. Gleichzeitig finde ich es aber auch genial, so dieses, das zu erleben, dass Gott einen versorgt. Weil Gott es wirklich versprochen hat. Und so sind manchmal diese Zeiten, dass ich zu Gott wirklich sage, weil du es gesagt hast. Deshalb, ich möchte dich darauf festknallen. Weil du es versprochen hast, deshalb bitte zeig deine Herrlichkeit, zeig deine Gnade, zeig deine Versorgung, zeig deine Liebe. Zeig das, was du gesagt hast, du auch wirklich einhältst, so wie es auch in der Bibel steht. Selbst wenn wir untreu sind, so bleibt er sich doch treu. Und Jesus, der gesagt hat, kein Wort aus der Bibel wird verloren gehen. Nicht mal der kleinste Buchstabe, nicht mal das kleinste Satzzeichen wird verloren gehen, sondern es wird erfüllt werden. Das heißt, unsere Herausforderung ist, dann, was passiert, wenn nichts zu geschehen scheint? Ich glaube, das ist ja das größte Problem, auch bei Sarai. Aber praktisch so nach dem ersten, diesem Drama des Unglaubens, nach dem Trost der Anwesenheit Gottes in meinem Unheil und Leid, der dritte Punkt, die Ausdauer des Glaubens ist gefragt. Die Ausdauer des Glaubens. Ein Kapitel später, in Kapitel 17, Vers 21, sagte Gott zu Abraham, mein Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, der dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Die Geschichte fing damit an, dass Abraham ungefähr 85, 86 Jahre alt ist. Isaak wird geboren, als er 86 ist. Ishmael wird geboren, als er 86 ist. Kapitel 17 fängt an, als Abraham 99 geworden ist. 13 lange Jahre. Ishmael ist schon 13. Als Gott zu Abraham jetzt kommt und sagt, ich werde dir viele Nachkommen geben, sagt Abraham, toll, ich freue mich für Ishmael. Und Gott sagt zu ihm, nicht Ishmael. Ishmael wird auch ein großes Volk werden, weil du ja für ihn auch gebetet hast. Aber Isaak soll es sein. Das ist der Sohn der Verheißung, der mit deiner richtigen Frau, mit deiner Frau, ja, die du geheiratet hast, das soll der Sohn sein, von dem du viele Völker bekommen wirst. Ausdauer des Glaubens. Durchhalten. Mose wurde zum Retter seines Volkes erst im Alter von 80 Jahren. 40 Jahre Niemandsland in der Wüste, wo er als Sohn des Pharao geflohen ist und 40 lange Jahre, bis er nach Ägypten zurückgekehrt ist, als der Retter seines Volkes. Ich weiß nicht, ob euch Richard von Weizsäcker bekannt ist, also Begriff, so der regierende Bürgermeister von West-Berlin, der Bundespräsident ist. Wofür kennen wir Richard von Weizsäcker? Eigentlich praktisch dafür, dass er Bundespräsident gewesen ist. Und er wurde Bundespräsident im Rentenalter. Dass Gottes Zeitpläne anders laufen als unsere. Wenn du heute die Filme anschaust, wenn du nicht im Alter von 28 schon die Welt zweimal gerettet hast, hast du dein Leben irgendwie verschwendet. gehst du in die Filme zurück. Einer meiner Lieblingsfilme ist mit Steve McQueen in San Francisco. Da gibt es eine ganz berühmte Autoverfolgungsszene, wo er mit einem Ford Mustang vor einem Dodge flieht und dann den Spieß umdreht. Ich gucke mir den Film und sage, die Killer, die Mörder, die ihn verfolgen, die sind ungefähr 60. Was holen die alten Knacker durch? Das ist so dieses, Leute, ich bewege mich ja selber auf 60 zu. So von dem Gefühl, dass heutzutage, zack, 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 wenn nicht heute, hast du dein Leben verschwendet. In Gottes Zeitplan, und früher war es auch ganz klar, dauert es länger. Und du weißt nicht, wie lange das dauert. Spurgeon wurde Pastor in London im Alter von 18. Aber er hatte auch den Charakter dazu. Wäre ich Pastor im Alter von 18 geworden und dann eine große Gemeinde, mein lieber Scholl, ich glaube, ich wäre in den Bach runtergegangen, einfach charakterlich. Das heißt, es gibt Gründe, weshalb Gott jemand das schenkt oder das. Aber was für uns alle stimmt, ist Ausdauer des Glaubens. Darauf kommt es an. Galater im 6. Kapitel, Verse 7 bis 10 sagt, ermüdet nicht im Gutes tun. Weil Gott ist sich sehr wohl bewusst, du tust Gutes und irgendwann sagst du, aber was für einen Unterschied macht das? Und du möchtest aufgeben oder du gibst auf. Und deshalb sagt Gott, ermüde nicht im Gutes tun. Ausdauer des Glaubens, Durchhaltenswollen. Hebräer 12, in den Versen 12 und 13 sagt der Autor, erhebt die erschlafften Hände. Gott weiß sehr wohl, wie es dir geht. Gott weiß sehr wohl, du hast keine Lust zu beten. Gott weiß sehr wohl, du hast keinen Bock, die Bibel zu öffnen und zu lesen und sagst, ja, jeden Tag das gleiche Ding. Wieder ein neues Jahr. Wir laufen jetzt wieder die 12 Monate durch. Was wird sich schon verändern? Gott weiß sehr wohl, dass es uns so gehen kann. Und deshalb sagt er, ermüdet nicht im Gutes tun, erhebt die erschlafften Hände. Vertrauen, was Gott sagt, das hält er auch. Wird er durchhalten. Nicht der kleinste Buchstabe wird vergehen. Gott ist der gleiche über die Jahrtausende. Und im Hesekiel, ich habe letztes Jahr beendet damit, dass ich in meiner stillen Zeit Hesekiel oder die Propheten gelesen habe im Alten Testament, mit Hesekiel so das Jahr beschlossen. Und im Buch Hesekiel war es interessant, dass Gott sagt, auf mich könnt ihr euch verlassen. Ja, wie ich schon vorher gesagt hatte, ihr habt missgebaut. Ich habe gesagt, wenn ihr missbaut und wirklich nicht zu mir umkehren wollt, wird euch mein Gericht treffen. Aber danach werde ich euch wieder Segen geben. Und das ist interessant. Besonders Hesekiel, Kapitel 36, zweimal taucht es dort so auf oder immer wieder durch diese Botschaft. Und Gott sagt, aber ich werde euch wieder Segen geben, nicht euretwegen. Es ist so interessant, er sagt, ihr habt es nicht verdient. Also jetzt so in meinen Worten. Er sagt, ich werde euch Segen geben, euch wieder zum Segen machen, meines Namens willen. Weil ihr mein Volk seid. Wenn ihr zu mir zurückkehren werdet, die ganze Welt um uns herum, ich habe euch doch als mein Volk erwählt, als meine Botschafter erwählt, damit die Welt um euch herum sieht, wer und was ich bin. Und ihr habt nicht so gelebt. Und deshalb haben die Leute angefangen, mich zu verspotten. Und wenn ich euch völlig kaputt mache, fertig mache, euch komplett zerstöre, wird die Welt um euch herum sagen, auf diesen Gott, wie er uns in der Bibel offenbart ist, kann man sich nicht verlassen. Guckt mal, was er für Verheißung gemacht hat und ihr hört es nicht ein, sondern zerstört die Leute. Deshalb sagt Gott, um meines Namens willen werde ich euch wieder Segen geben, weil es geht hier um meine Ehre. Und ich will mein Wort einhalten. Ich werde mein Wort halten. Es ist mein Charakter oder mein Ruhm, meine Ehre, mein Ruf, der auf dem Spiel steht. Aber so sehen wir das. Der Trost ist, wie Hagar es erlebt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott geht weder in Urlaub, noch ist er die Stasi. Er sieht uns. Für mich ist er immer wieder dieser große Trost gewesen. Das ist ja so auf meinem eigenen Mist gewachsen. Aber mich freut es eigentlich, dass nach hebräischer Zeitrechnung der Tag am Abend beginnt. Weil normalerweise ist es doch so, du schläfst dich aus und dann beginnst du den Tag in der Wucht deiner Jugend oder in der Kraft deiner Stärke. Und es fängt so an. Im hebräischen Denken fängt der Tag dann an, wenn du ins Bett gehst. Völliger Gegenteil. Aber für mich ist dieses Schöne, wenn der Tag beginnt, wenn ich ins Bett gehe, wer wacht denn dann über mich? Gnade kommt nur von dem Herrn. Er ist es, der mich sieht. Er ist es, der sagt, er wird nicht zulassen, dass ich hinfalle. Er wird nicht zulassen, dass ich liegen bleibe. Er, der seinen Segen mir versprochen hat. Er, der sagt, ich bin da und ich sehe dich. Aus meiner Hand wird keiner dich herausziehen können. Du bist sicher mit mir. Und so, mitten in diesem Drama des Unglaubens, kommt dieser Trost der Anwesenheit Gottes. Einer, der dich liebt. Einer, der sein Leben für dich gegeben hat. Einer, der sich für dich geopfert hat. Einer, der dich sieht. In deinem ganzen Drama, in deinem ganzen Unheil, in deinem ganzen Leid, in deiner ganzen Familie, aber auch in deiner Freude, in der Schönheit, in den Dingen, die dir Spaß machen, in den Erfolgen. In diesem neuen Jahr wünsche ich euch wirklich diesen Trost und Zuversicht, dass Gottes Augen nichts verborgen bleibt. Weder die Welt im Allgemeinen, noch du im Speziellen. Und du siehst dann diese Kleinigkeiten seiner Liebe, dass du ihm nicht nach Eberswalde fahren musst. Du kannst vorher stoppen. Dass es diese technischen Hilfsgeräte gibt. Dass du wieder hören kannst. Manchmal berührt er die Leute und macht sie heil. Manchmal gibt er Gnade auf diesen Wege. Aber ich wünsche es uns, dass wir in diesem neuen Jahr einfach sehen können, wo ist denn der Gott zu finden? Er ist ja nicht weg. Ich entferne mich vielleicht von ihm, aber er ist da und er sieht mich. Und deshalb fordert er dich heraus. Vertraue meinen Verheißungen. Glaube an die Hoffnung. Halte aus. Denn ich bin ein Gott, der dich sieht. Amen.